Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
So, guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 18.07. Und wir machen jetzt ein Fläschchen auf für das große Debüt. Also erstmal ist hier natürlich Fußball MML Daily. Wie immer, jeden Morgen eure verlässliche Podcast-Nummer hier. Aber jetzt wirklich begrüße ich die neue Fußballkommentatorin vom zweiten deutschen Fernsehen, ZDF. Guten Morgen, Lena Kassel.
Bonjour, Mike Nöcker. Ja, ich habe das hier nur in das Skript geschrieben, weil ich ja auf meinem Instagram-Channel gefragt habe, was die Leute denn so heute von uns hören wollen. Und tatsächlich haben einige gefragt, ob ich denn nicht ein wenig über das Kommentatorinnen-Debüt erzählen könnte. Ich mach's kurz. Mir ging der Arsch auf Grundeis. Wir sollten alle viel lieber zu den Damen und Herren sein, die da hinter dem Mikrofon sind. Seid auch in Zukunft gnädig mit allen und mit mir allen voran. Und dann können wir jetzt auch starten.
Nee, komm jetzt. Nee. Wie war's denn? So einfach geht das nicht. So einfach entlasse
ich mich. Ja, du, ich bin ja generell eine Freundin davon, Meinung zu haben, das weißt du. Aber natürlich schon, wenn ich ein Stück weit Zeit habe, darüber nachzudenken, was ich denn eigentlich von mir gebe. Und teilweise ist dann die Zunge auch schneller als das Hören. Und das musste ich dann gestern tatsächlich auch ein Stück weit feststellen. Hat Spaß gemacht. Mal schauen. War nett. Aber du bleibst mein Herz, mein Lieber.
Och, come on. Merci beaucoup.
De rien, de rien.
Unsere Frauen bei der Euro.
Mit einem souveränen 3:0 im letzten Gruppenspiel gegen Finnland haben die DFB-Frauen am Samstagabend die perfekte Gruppenphase ohne Gegentor und mit dem Gruppensieg abgeschlossen. Im Viertelfinale am Donnerstag um 21 Uhr warten jetzt die Österreicherinnen. Deutschland gegen Österreich im Viertelfinale. Da war doch was. Naja, auf jeden Fall, Lena, wie bewertest du den kommenden Gegner Österreich?
Ja, auch so ein Stück weit so ein eingeschworener Haufen, wie es die deutschen Frauen sind. Und das ist tatsächlich, glaube ich, schwierig zu bespielen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großes Stück Arbeit wird. Viele Spielerinnen bei Österreich, auch aus der Bundesliga. Ich glaube, so 12, 13 Spielerinnen spielen in der Frauenbundesliga bei uns in Deutschland. Und da kennt man sich natürlich. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das Fluch oder Segen ist. Eigentlich schade, dass die beiden Mannschaften sich schon im Viertelfinale begegnen, denn du hast ja, glaube ich, im Interview mit Julia Simic auch diese gesprengte Pressekonferenz von Österreich erwähnt. Die machen eben auch richtig Laune. Blöd nur, dass die DFB-Frauen sie jetzt raushauen, denn unterm Strich wird es genauso laufen. Freue mich aber auf das Spiel.
Ja, das kommt davon, wenn man England aus dem Weg geht, dann bekommt man Österreich und ist eigentlich in der Tat total schade, weil das natürlich auch ein hochgradig sympathisches Team ist. Titelverteidiger Niederlande hat bei der EM der Frauen ebenfalls das Viertelfinale erreicht. Die Niederländerinnen zogen durch ein erst am Ende souveränes 4:1. Zur Halbzeit stand es noch 0:0 gegen die Schweiz. Auf jeden Fall also ein 4:1 gegen die Schweiz. Und sie ziehen damit in die K.O.-Phase ein. Als Zweiter der Gruppe C geht es im Viertelfinale nun gegen die Mitfavoritinnen aus Frankreich.
Den Sieg in der Gruppe C sicherte sich hingegen Schweden. Der Olympia-Zweite setzte sich gegen Portugal in Ley locker mit 5:0 durch. Der Viertelfinalgegner der Schwedinnen wird heute Abend ermittelt. Island, Belgien und Italien kämpfen um Rang 2 in der Gruppe D hinter Frankreich. Die Isländerinnen treffen auf Frankreich und Belgien und Italien duellieren sich. Die beiden Spiele gibt es ab 21 Uhr live in der ZDF-Mediathek oder bei The Zone.
Witzig ist übrigens, dass die Olympia-Zweiten sich gegen Portugal in Ley duelliert haben. Wir duellieren, also Lena und ich, duellieren uns gerade mit einem Delay, weil Lena nämlich in einem Lena sitzt nämlich in einem Hotelzimmer mit schlechtem WLAN. Ich sitze gerade in Frankreich am Strand mit schlechtem WLAN, aber wir kämpfen uns trotzdem durch.
Der Knaller des Tages.
Bei den Bayern ist derzeit einiges los. Jetzt soll im Transferpoker um Matthijs de Ligt endlich eine Einigung erzielt worden sein. Das bestätigten mehrere Medien am späten Sonntagabend, also gestern Abend. der Niederländer soll wohl für 5 Jahre unterschreiben und 12 Millionen Euro im Jahr verdienen. Beim FC Bayern soll De Ligt die neue Führungsfigur im Abwehrzentrum werden. Sportvorstand Hasan Salihamidžić weilte ja vergangene Woche in Turin, um mit Juventus einen Deal auszuloten. Nun hat der FC Bayern wohl nachgelegt und in Turin ein Angebot hinterlegt, das über der Marke von 70 Millionen Euro liegt. Und die Parteien haben sich darauf geeinigt, auf den Deal gegenseitig quasi einzugehen. Nach Informationen von Spox und Goal sucht Juventus mittlerweile schon mit Hochdruck nach einem Ersatz für De Ligt. Die Favoriten sind beispielsweise Kalidou Koulibaly und der hatte ja den Juve-Bossen vergangene Woche noch einen Korb gegeben und wechselte zum FC Chelsea. Im Gespräch sind aber jetzt unter anderem eben auch Pau Torres von Villarreal, Nikola Milenkovic von Fiorentina, Gabriel von Arsenal und Gleison Bremer vom Stadtrivalen Torino. Allerdings gilt dessen zeitnaher Transfer eigentlich zu Inter Mailand als deutlich wahrscheinlicher. Ob jedenfalls De Ligt dem Rekordmeister bereits heute zum Start der US-Reise, denn der FC Bayern hebt nämlich um 14 Uhr nach Washington ab. Ob er sich also anschließen wird, ist noch unklar. Wir werden das dann ja aber sehen und spätestens morgen darüber reden. Also, so oder so, Transfer-Coup für den FC Bayern. Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht.
Ich sag ja. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Die Rolle des Abwehrchefs ist bislang unbesetzt gewesen. Matthijs de Ligt passt in das Transferkonzept, was sie bisher gefahren haben mit den beiden Niederländerinnen. Ich bin komplett im EM-Frauenwahn. Das ist schon Wahnsinn. Also mit den Niederländern Masraoui und Gravenberch, also das passt. Da bildet sich eine Achse. Er ist ein junger Spieler, der die Zukunft sein kann und sein wird beim FC Bayern. Und ich bin sehr froh, dass sie diese 70 Millionen Euro in die Abwehr investieren und eben nicht in den Sturm. Und darüber reden wir jetzt aber auch noch kurz und kommen hierzu. Der eine kommt, der andere geht. Und in diesem Fall muss man ja sagen, na endlich! Yeah. Die Lewandowski-Saga ist beendet. Ta-da-da-ta. Er darf gehen. Barca lässt sich seine Dienste einen Fixbetrag von 45 Millionen Euro kosten. Lecker. In Barcelona erhält er einen 3-Jahres-Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Lewandowski hat der Bild jetzt im Zuge seines Abschiedes ein Interview gegeben und Folgendes gesagt.
Ich wollte noch in einer anderen Liga als der Bundesliga spielen. Diese Entscheidung stand für mich schon lange fest, aber ich muss betonen, es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Das bekräftigte Lewandowski und sagte dann weiter, ich wollte noch einmal woanders leben, mit meiner Familie etwas Neues entdecken. Lewandowski dann weiter, ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona. Es war ein langer, schwieriger Weg. Aber ich denke, dass sich am Ende alle noch in die Augen blicken können. Tja, Lena, was machen die Bayern jetzt? Also brauchen die überhaupt einen Lewandowski-Nachfolger? Und wenn ja, welchen?
Ich würde sagen, nein. Ich habe ein bisschen intensiver darüber nachgedacht. Und dieses 4-2-3-1, was sie ja vermehrt und seit Jahren gespielt haben, hat sich ein Stück weit abgenutzt. Für die Bundesliga reicht es immer noch. Aber international haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass es dann eben ein bisschen dünn wurde. Und ich glaube, sie können sich jetzt, also sie müssen diese Chance jetzt ergreifen, sich ein Stück weit unabhängiger von einer Personalie zu machen. Sie waren de facto abhängig von Lewandowski, hatten eben Glück, dass er nahezu nie verletzt war. Sie können diese Chance jetzt nutzen, um sich variabler aufzustellen. Sie haben mit Mané, mit Sané und Gnabry eine wirklich wahnsinnige Offensivreihe. Ich denke da auch schon in Richtung 4-3-3, gerade jetzt auch mit Matthijs de Ligt, der ein Niederländer ist, der das 4-3-3 in der Muttermilch hatte. Also er hatte schon aufgesaugt. Denke daran. Auf der anderen Seite frage ich mich, wo soll dann Thomas Müller spielen? Er ist ein klassischer Zehner. Im 4-3-3 hast du das nicht. Also das sind jetzt gerade so meine Gedanken. Dann blicke ich aber auch in Richtung Manchester City und Liverpool, die letzten Jahre auch ohne echte Neun gespielt haben. Erst jetzt haben sie mit Nunez und Haaland einen klassischen Neuner verpflichtet, haben das aber in diesem 4-3-3-System die letzten Jahre eben auch ohne eine klassische Neun hervorragend hinbekommen, waren die zwei besten Mannschaften der Welt. Und von daher begreife ich diese Loslösung von Lewandowski eher als Chance und finde das Projekt, was es ja dann jetzt ist, sehr, sehr spannend und habe ein Stück weit auch Lust darauf.
Ich finde es sehr, sehr schön zu hören. Mane und Sané, das klingt super. Das ist quasi das abhebendste Duo seit Robbie Tobi und das Flievertüt. Das ist aber nur ein kleiner Boomerwitz jetzt am Ende.
Die MML-Gerüchteküche.
Einmal mehr müssen wir euch noch mit den Bayern nerven. Dann hören wir auch tatsächlich wirklich unversprochen auf damit. Also alle nochmal stark sein. Bayern München beschäftigt sich nach dem Abgang von Omar Richards zu Nottingham Forest laut der Bild mit einem neuen Linksverteidiger. Nein, es ist nicht Nico Schulz vom BVB, sondern man hat dabei angeblich Bona Sosa vom VfB Stuttgart und David Raum von 1899 Hoffenheim auf dem Zettel. Dass Raum die TSG im Sommer verlassen wird, gilt als wahrscheinlich. Zuletzt galt Borussia Dortmund neben einigen Premier League Clubs als einer der Favoriten auf eine Verpflichtung Raums. Die Ablöse soll aber rund 40 Millionen Euro betragen. Und aktuell ist das zu viel für den BVB, der sich zuvor noch von einigen Spielern wie zum Beispiel Nico Schulz trennen müsste. Auch für die Bayern ist dieser Transfer aber eher nicht realisierbar. 40 Millionen Euro für einen vermeintlichen Backup erscheinen mehr als unwahrscheinlich. Und auch ein Transfer von Sosa, der nur unwesentlich günstiger sein dürfte, ist da eher unrealistisch. Stattdessen wollen die Bayern ja noch im Mittelfeld aktiv werden. Also ihr merkt schon, es bleibt auf jeden Fall richtig spannend und ich muss nochmal warnen, es ist leider noch bis zum 1. September, erst dann schließt das Transferfenster.
Tottenham Hotspur hat seine Fühler nach Memphis Depay vom FC Barcelona ausgestreckt und will laut eines Berichts der spanischen Sport 17 Millionen Euro für den niederländischen Nationalspieler auf den Tisch legen. Der Premier League Club steht demnach bereits mit der Spielerseite in Gesprächen. Depay selbst zögert allerdings noch mit einer Rückkehr nach England und würde seinen 2023 auslaufenden Vertrag am liebsten verlängern. Barca hingegen braucht ja jetzt aber dringend Geld und steht nach den Verpflichtungen von Rafinha und Robert Lewandowski für die Offensive sowie der Vertragsverlängerung von Usman Dembele einem Verkauf Depays offen gegenüber, fordert aber 20 Millionen Euro. Der 28-Jährige wäre bei einem Wechsel nach Clément Lenglet bereits der zweite Spieler, der in diesem Sommer den Weg von Barca zu den Spurs gehen würde, nachdem Tottenham den Franzosen Anfang Juli für ein Jahr ausgeliehen hatte.
Das kommt überraschend.
Real Madrid-Legende Raúl soll in diesem Sommer der Trainerjob bei Eintracht Frankfurt angeboten worden sein. Das berichtet die Marca. Der ehemalige Spieler von Schalke 04 war angeblich bereits im vergangenen Jahr ein Trainerkandidat bei der Eintracht, die sich damals dann für Glasner als Nachfolger von Adi Hütter entschied, was ja auch eigentlich augenscheinlich eine ganz gute Entscheidung gewesen ist. Laut dem Bericht der Marca soll Raúl zudem Angebote von Espanyol, Barcelona und Leeds United erhalten haben. Der 45-Jährige trainiert seit 2019 die zweite Mannschaft von Real Madrid, Real Madrid Castilla. Mit dieser peilt er in der Saison 22/23 den Aufstieg in die zweite spanische Liga an.
Mikes Blick auf Liga 2.
Mike, keine Sorge, das Beste kommt zum Schluss. Natürlich sprechen wir noch über die zweite Liga. Ich wollte dich doch nur ein bisschen auf die Folter spannen. Also, hau mal raus. Was hat dich überrascht? Was hat dich enttäuscht? Was bleibt von diesem ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison im Gedächtnis haften?
Grundsätzlich erstmal natürlich meine beiden Aufstiegskandidaten, 1. FC Nürnberg und Hannover 96, starteten, wenn man eben von MML einfach so hoch gelobt wird, mit was genau? Einer Niederlage. Dann hat natürlich der HSV zum Auftakt der zweiten Bundesliga trotz einiger Probleme einen Start nach Maß hingelegt. Der einzige Bundesliga-Dino kam am Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig zu einem 2:0. Robert Glatzel, das ist ehrlicherweise eine ganz interessante Information und vielleicht auch eine wichtige, wenn wir uns erinnern, wie wichtig es im letzten Jahr war, einen Mittelstürmer zu haben, der sozusagen 20 plus konnte, also 20 Tore und mehr. Aber also Robert Glatzel in der 67. und in der 76. Minute hat er getroffen und schnürte gleich mal einen Doppelpack. Der SC Paderborn ist mit einem Schützenfest in die neue Saison gestartet. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC gewann die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok dank einer starken zweiten Halbzeit mit 5:0 und eroberte damit die Tabellenführung. Bei den beiden Aufstiegsfavoriten von Jonas Bold, ich habe es ja gerade schon auch bei mir gesagt, nämlich Nürnberg und Hannover, da gab es halt dementsprechend eine Niederlage. 2:1 verliert Hannover auf dem Betzenberg und der FC St. Pauli hat dann, wie es sich gehört, natürlich gewonnen. Ist ja Hinrundenzeit, da läuft das alles immer beim FC St. Pauli. 3:2 gegen den ersten FC Nürnberg. Es war schön auch, endlich wieder Zweitliga-Fußball am Millerntor. Du hast gefehlt. Ich hatte dich eingeladen, du bist nicht gekommen. Ich bin enttäuscht.
Wir werden das nachholen, Mike Nöcker. Vielleicht nehmen wir dann auch einfach eine neue Daily-Folge live aus dem Millerntor auf. Das wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Kaltgetränk dann besonders witzig. Vielleicht kriegen wir auch noch Ewald Lien vor das Mikrofon. Dann wird es auch eine Stunde. Also.
Oh, das muss ich aber jetzt mal, da muss ich dich gerade nochmal unterbrechen. Entschuldige bitte. Aber das muss ich nochmal sagen, weil da hatte ich wirklich in 15 Jahren FC St. Pauli seit, ich glaube, so lange oder 12 Jahre so lange arbeite ich mit dem FC St. Pauli zusammen und war zum ersten Mal in meinem Leben im Innenraum, durfte also ganz nach unten, weil es natürlich ein hardcore emotionaler Moment mit Tränen gewesen ist, weil wir alle St. Paulianerinnen und St. Paulianer haben Ewald Lien verabschiedet. Das war hochgradig emotional, mit viel Drücken in den Arm nehmen und am Ende wirklich einen wahnsinnig schönen Tag verbringen. Also an dieser Stelle, wenn ich das mal sagen darf, vielen Dank nochmal für die, ich glaube, 3 oder 4 Jahre, die ich mit Ewald zusammen arbeiten durfte am Millerntor. Das war ein trauriger, aber gleichzeitig auch schöner Abschied und ich bin sehr, sehr glücklich. Vielen Dank übrigens nochmal an Christian Prüß, der mich mit runtergenommen hat. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das tun durfte und ihn am Ende seiner Ehrenrunde am Millerntor nochmal in den Arm nehmen durfte. So, jetzt aber genug der Nostalgie und der Emotionen. Jetzt blicken wir knallhart nach vorn und sagen, morgen sind wir wieder da.
Genauso ist es. Und wir verabschieden uns weniger tränenreich als Ewald Lien vom Millerntor, sondern freudestrahlend und mit guter Laune in diesem Montag. Viel Spaß, habt eine gute Woche. Wir hören uns morgen wieder. Und das waren Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Au revoir.
Au revoir. Das war meine Schwiegermutter, die wusste nicht, dass ich gerade einen Podcast aufnehme.
Sei ihr verziehen.
Absolut.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.